Umfeld sind, in einem Wirtschaftssystem sind, welches doch eben sehr kapitalistisch agieren sind, kannst du zwar sehr noble Ziele verfolgen, du musst aber am Ende des Tages auch deine KPIs erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, dem Podcast, bei dem sich alles um Sozialunternehmertum dreht und Menschen, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Gast heute ist Matthias Possast. Matthias ist Mitgründer von Relevo, einem Anbieter für ein pfandfreies Mehrwegsystem für Speisen und Getränke zum Mitnehmen und Liefern. Hey Matthias, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, servus, freut mich über die Einladung. Vielen Dank.
Ja, danke, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben wie bei jedem Gast, bei jeder Gästin drei Fragen zum Start. Und das ist erstmal, was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
Ja, sehr gerne. Mit Relevo, Walter, du hast es angesprochen, haben wir ein pfandfreies Mehrwegsystem entwickelt. Erst einmal, warum braucht es das denn überhaupt? Wir haben in Europa circa 80 Milliarden Einwegverpackungen, die im Jahr weggeschmissen werden. Das ist natürlich extremst viel Müll, der produziert wird. Runtergebrochen sind das pro Stunde in Deutschland über 1 Million Einwegverpackungen, die wir nach nur 10 Minuten Nutzung in den Müll befördern. Und hier haben wir, meine Mitgründer und ich, gesagt, wir wollen nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung, haben entsprechend ein digitales Mehrwegsystem entwickelt, welches eben, Walter hat es angesprochen, pfandfrei ist. Das heißt, wir haben eine Plattform, auf der wir unsere gut 3.500 Gastronomiepartner mit gut 170.000 Endkonsumenten, mit Gästen verknüpfen und hiermit die Mehrweglösung in den Markt treiben wollen und Einwegverpackungen einsparen und somit unseren kleinen Beitrag zu weniger Müllverwendung und mehr Kreislaufwirtschaft leisten.
Ja, da drängt sich mir gleich eine Frage auf. Pfandfrei heißt für mich zum Beispiel Porzellangeschirr. Also pfandfrei und wiederverwendbar. Eure Verpackung oder euer Geschirr ist nicht aus Porzellan, sondern aus Kunststoff wahrscheinlich. Und wie funktioniert das konkret? Dass ich was esse und das zurückgebe, das ist ja eigentlich Standard. Jetzt wird das nicht weggeschmissen, sondern dann von euren Partnern gereinigt und wieder ausgegeben und das Ganze ohne Pfand. Und wo ist der Unterschied, wie wenn jetzt euer Partner ganz normales pfandfreies Geschirr selbst verwenden würde?
Genau, also wir müssen zum einen unterscheiden, wir befinden uns mit unserem Produkt, adressieren wir den To-Go-Markt, also alles, was zum Mitnehmen ist oder zum Liefern ist und eben nicht in-house, wenn ich in der Gastronomie vor Ort esse oder trinke. Das heißt, da hast du vollkommen recht, würden wir natürlich über eine über Porzellan beispielsweise sprechen. Und das ist auch absolut gut und richtig und ein gutes Produkt dort. Aber wenn wir eben über To-Go sprechen, wenn ich mir also etwas zum Mitnehmen oder eben zum Liefern bestelle beziehungsweise hole, dann bekomme ich das klassischerweise leider in Einwegverpackung, die ich eben direkt nach der Nutzung in den Müll befördere. Und hier haben wir mit Relevo ein Mehrwegsystem entwickelt, welches eben pfandfrei ist. Das heißt, das ist auch die Besonderheit. Wie funktioniert das Ganze? Wir stellen Gastronomen ein gewisses Set an unterschiedlichen Geschirrarten, Geschirrverpackungen in den Laden rein. Das heißt, verschiedene Schalen und Becher in verschiedenen Formen und Größen, je nachdem, ob es eben ein Sushi-Restaurant ist, ein Burger-Restaurant, ein italienisches Pizza oder ob es ein deutsches Wirtshaus ist. Und ich gehe dann als Gast in eines dieser Restaurants und sage, ich möchte gerne mein Essen, sage ich mal, meine Lachs-Avocado-Bowl zum Mitnehmen haben, aber bitte nicht in einer klimaschädlicher, umweltschädlicher Einwegverpackung, sondern in einer nachhaltigen Mehrwegverpackung. Der Gastronom wiederum befüllt dann die Schale, die wir ihm ja hingestellt haben, mit eben dieser Lachs-Avocado-Bowl und händigt mir die Verpackung aus. Und anstatt, wie man es vielleicht vom Weihnachtsmarkt auch kennt, dann Pfand zu hinterlegen, damit eben das Geschirrteil auch wieder zurückkommt, scanne ich als der Gast eben einen QR-Code ein. Das heißt, ich zücke mein Handy, öffne die Relevo-App, in der ich ein Nutzerprofil hinterlegt habe und scanne diese Verpackung ein. Dadurch wird diese Verpackung meinem Nutzerprofil zugeordnet. Ist also ganz ähnlich, wie wenn ich in der Bücherei ein Buch ausleihe, dem ich auch in der Bücherei ein Nutzerprofil habe, ein Konto habe und meinem Profil dort eben dann ein Buch zugeordnet wird. Genauso wird bei unserem Mehrwegsystem eben meinem Nutzerprofil eine Verpackung zugeordnet. Und ich muss entsprechend kein Pfand hinterlegen, weil wir als Systembetreiber wissen ja, dass ich Matthias heute in diesem Restaurant diese eine Verpackung ausgeliehen habe. Und dann habe ich als Nutzer 14 Tage Zeit, kann in diesen 14 Tagen die Verpackung benutzen, bekomme zwischenzeitlich, also während dieser 14 Tage, ein paar Nachrichten von Relevo. Ey, bitte bring die Verpackung doch wieder zurück, weil nur wenn die Mehrwegverpackung auch wieder mehrfach verwendet wird, ist sie wirklich nachhaltig und nur dann erfüllt sie ihren Zweck als Mehrwegverpackung. Und entsprechend kann ich sie dann eben zu einem unserer Gastronomiepartner zurückbringen. Das heißt, ich kann sie beispielsweise in Restaurant 1 ausleihen und Restaurant 17 zurückgeben. Es muss also nicht dasselbe sein, weil wir ein offenes Kreislaufsystem sind, ein offenes Poolsystem. Sprich, ich kann es in München ausleihen und in Hamburg zurückgeben. Bei dem Gastronom wird die Verpackung dann wiederum aus meinem Nutzerprofil rausgenommen und der Gastronomie vor Ort zugeführt. Dieser spült das Ganze und startet den Kreislauf von vorne. Also wir sind im Grunde wie eine Bücherei für Mehrwegverpackungen und schaffen es eben durch diesen digitalen Ansatz, Pfand aus der ganzen Gleichung rauszunehmen, das ein paar Vorteile sowohl auf Gastseite als auch auf Gastronomieseite hat und darüber eben unsere Einwegverpackung einzusparen und Mehrweg in den Markt zu treiben.
Das ist wirklich ein cooles System. Das heißt, der Kunde des Gastrobetriebes kann sich aussuchen, ob er eine Mehrwegverpackung nimmt oder ob er eine Einwegverpackung nimmt. Ist das immer so oder also ist das dem Gastronomen überlassen oder wie läuft das?
Das hängt, also am Ende des Tages ist das dem Gastronomen überlassen, was er denn anbietet. Wir haben seit dem 1. Januar diesen Jahres haben wir ein Gesetz, die Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, ein Gastronom, wenn er denn ein paar Kriterien erfüllt, muss für sein To-Go-Essen auch eine Mehrwegalternative anbieten. Aber da kommen wir auch genau in das Problem rein. Er muss es eben nur anbieten und am Ende des Tages ist es die Entscheidung des Nutzers, also des Gastes, zu sagen, möchte ich Einweg oder möchte ich Mehrweg? Und wir kennen uns selber wahrscheinlich, wir kennen die Bequemheit der Bevölkerung, dass eben im Zweifel doch eher leider für die nicht nachhaltige Lösung gegriffen wird, wenn ich denn die Wahl habe. Und entsprechend hängt es sehr stark davon ab, auch wie wird denn das Mehrweg vor Ort in der Gastronomie positioniert. Haben wir einen Gastronomen, eine Gastronomin, die intrinsisch motiviert Mehrweg vorantreiben möchte und deswegen all seine Gäste anspricht und sagt, hier, nimm das doch in Mehrweg, ist eine super Sache, kostet dich als Gast, als Nutzer auch nichts und entsprechend das Thema aktiv pusht. Oder ist das ein Gastronom, der zwar dem Gesetz entsprechend eine Mehrweglösung hat, aber es eben nicht aktiv anbietet und entsprechend das Ganze mal bildlich gesprochen verstaubt im Lager nur stehen hat. Wir haben allerdings, und das ist das Schöne, doch auch einige Gastronomien, die 100% ihres To-Go-Essens in Mehrweg machen. Also sprich, wo ich gar keine Einweglösung mehr nehmen kann. Das ist insbesondere bei Gemeinschaftsverpflegung der Fall. Wir arbeiten zum Beispiel mit 23 Studierendenwerken in Deutschland zusammen, also Universitätsmessen und Cafeterien in Universitäten, Hochschulen und insbesondere in solchen doch geschlossenen Kreisläufen ist es doch auch am Ende des Tages einfacher zu sagen, bei mir kommen meine Gäste, meine Studierenden ja eh in ein, zwei, drei Tagen wieder in die Kantine rein, dann können sie doch auch Mehrweg machen, gerade dort, wo wir also ein hohes Stammgästepotenzial oder Stammgästequote haben, macht Mehrweg absolut Sinn. Aber wir haben auch einzelne kleine Imbisse, beziehungsweise deutsche Wirtshäuser, Italiener, Thailänder, bei denen wir auch 100% Mehrweg machen. Es hängt am Ende immer doch recht viel mit der intrinsischen Motivation des Gastronomen ab.
Ja, und ist es so, dass es kommen ja ganz oft viele Vorteile zusammen, dass auch die Gastronomen noch über das, was sie eben Gutes tun durch die Verwendung eurer Produkte hinaus noch Vorteile haben? Oder wie würdest du es einschätzen? Also man kann ja auch mal sagen, ja, es ist aufwendiger, aber dafür tut man was Gutes oder so. Oder beobachtet ihr eher, dass es dann auch weitere Vorteile noch gibt.
Definitiv, es gibt ganz, ganz viele Vorteile von Mehrweg. Und leider, wenn man denn so möchte, ist das Thema Nachhaltigkeit auch im seltensten Fall das Verkaufsargument. Das finde ich so gesehen jetzt gar nicht so schlimm, weil wir eben ein Produkt haben, was qualitativ hochwertiger ist und wirtschaftlich attraktiver ist und als i-Tüpfelchen sogar noch nachhaltiger ist. Das heißt, wir verkaufen unser Produkt gar nicht über die Nachhaltigkeit, auch wenn wir es deswegen gegründet und aufgebaut haben. Aber wir haben es geschafft, eben ein Produkt zu entwickeln, was einfach rundum ein hochwertigeres Produkt ist. Und das ist dabei noch nachhaltiger. Und die zwei angesprochenen Punkte, unsere Mehrwegverpackungen, Walter hat es vorher angesprochen, sind aus Kunststoff, sind aus SAN-Kunststoff. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Qualitätskunststoff. Das ist also nicht irgendwo so ein lappriges, schwappliges Teil, welches sich in der Hand ganz einfach verbiegen kann, welches zerbricht, sondern es ist kratzfest, es ist auslaufsicher, es isoliert etwas die Wärme. Und ist entsprechend einfach von der Qualität hochwertiger daraus zu essen. Und auf der anderen Seite sind wir häufig kostengünstiger als eine Einwegverpackung in unserem Pricing. Das heißt, wir sind wirklich auch wirtschaftlich attraktiver, weil wir ganz konkret Kosten einsparen für den Gastronom und wir gleichzeitig auch eine neue Zielgruppe ansprechen, nämlich diejenigen Gäste, die sagen, ich mache To-Go nur, wenn ich das auch in einer nachhaltigen Lösung mitnehmen kann. Und durch die 14 Tage, in denen ich es wieder zurückbringen muss, sehen wir eben auch, dass viele sich wieder häufig dann bei Rückgabe direkt ein nächstes Essen wieder auf neue ausleihen und entsprechend wir so etwas wie eine Loyalty-Programm beziehungsweise Recurring Revenue haben und deswegen eben wirklich neben Kosteneinsparungen auch noch umsatztreibend sind für die Gastronomen. Deswegen haben wir viele schöne Vorteile neben Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit, die Qualität und seit 1. Januar eben auch die Gesetzeskonformität.
Also du hast mich gerade auch mit dem Punkt Auslaufschutz sehr überzeugt. Aber davon abgesehen, es gibt unterschiedliche Produkte. Ich wollte es mal sagen, für alle, die jetzt zuhören, auf der Seite revelo.de, auf eurer Webseite, sieht man euer Angebot. Da gibt es die Burgerbox, da gibt es die Pizzabox, da gibt es die Sushibox und auch ein Glassortiment. Und es ist doch eben für jedes oder für wahrscheinlich die 80% der To-Go-Essen dann auf jeden Fall geeignet und sieht auch super aus. Und ich finde
Ich würde
tatsächlich.
sagen, 99% des To-Go-Essens, nicht
Ja,
nur
okay,
80.
gut.
Was wir tatsächlich haben, und das ist tatsächlich auch ganz lustig, wir kriegen immer wieder dann doch Anfragen von Gastronomen.
Ja.
Wir hatten letztens die Anfrage, ja, in eure Schalen passt aber kein Hummer To-Go rein. Gut, ein Hummer To-Go macht wahrscheinlich auch nicht das typische To-Go-Essen aus, genauso wie wir eine
Ja.
Ente To-Go rund um Weihnachten hatten, wo
Genau.
wir auch gesagt haben, okay, also alles können wir am Ende des Tages nicht abdecken, aber ich denke doch 99% der typischen Essen und Trinken, die To-Go oder Delivery passieren, da sind wir ganz gut aufgestellt.
Ja, und das sieht gut aus. Und ich würde mir jetzt bei euch auch, wenn man sich irgendwie eine Suppe bestellt oder so, und dann kommt ihr in so einer Plastikverpackung. Ich frage mich dann schon manchmal, was kommt da an Plastik noch mit ins Essen rein und so. Das ist eben bei euch. Also für alle, die das hören, Matthias hat gerade genickt, zustimmend genickt. Und ja, also wenn du die ganzen Vorteile so auflistest, dann ist es eigentlich absolut nachvollziehbar, warum ihr es geschafft habt, 3.500 Gastronomiepartner an Bord zu kriegen. Die Frage ist aber, wie habt ihr das geschafft? Das ist ja wahnsinnig viel. Seit wann gibt's euch? Wie habt ihr gestartet? Und wie habt ihr diese Masse zusammengekriegt?
Ja, es war ein weiter Weg, sind jetzt gut 2,5 Jahre, in denen wir tatsächlich live auf dem Markt mit unserem Produkt sind. Wir haben das Unternehmen, die GmbH, Februar 2020 gegründet, wollten dann Mitte März 2020 auch live gehen, waren also da sehr, sehr schnell, weil wir schon viel an Vorarbeit geleistet hatten, haben uns von unserem ersten Gastronomiepartner verabschiedet an einem Freitag, den 13.2020, mit den Worten, klasse, dann sehen wir uns noch am Montag zum Go Live und auf dem Nachhauseweg das Radio angemacht und der liebe Herr Markus Söder hat gesagt, ab Montag alles ins Homeoffice, alles ins Lockdown, alle Gastronomie zu, wir haben Corona-Maßnahmen und es geht erstmal gar nichts mehr. Das war natürlich für uns der totale Abfuck. Herzblut reingesteckt, ein persönliches Kapital reingesteckt, unsere Jobs gekündigt und intensiv an dem Projekt und an dem Unternehmen gearbeitet. Und dann kommt so etwas, man sagt ja dann gerne, so ein Black Swan, also ein Event, welches man selber unmöglich vorhersagen konnte. Und hat uns einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht, wie nicht nur uns, sondern allen natürlich. Und hat uns auf der anderen Seite aber gezwungen, unser Geschäftsmodell zu hinterfragen, nochmal zu überlegen, können wir es nicht besser, schlanker und irgendwo doch attraktiver aufbauen. Und haben dann einige Pivots gemacht, einige Geschäftsmodell-Iterationen und sind dann schlussendlich am 3. Juni 2020, also circa 3 Monate später, live gegangen mit dem Konzept, wie wir es denn auch heute haben, wie ich es gerade gesagt habe. Also sprich, dass ich einfach überall in der Gastronomie mir Geschirr ausleihen kann und überall wieder zurückgeben kann. Und ja, hatten dort dann also ein erstes Restaurant in München, in der Nymphenburger Straße und standen die ersten Tage tagtäglich und ja, in allen Öffnungszeiten vor der Tür haben jeden angesprochen, der rausgelaufen ist mit einer Einwegverpackung und so ein bisschen shame-mäßig ihn angesprochen und gesagt, warum nimmst du den Einweg? Da gibt es doch mehr Weg, um einfach ganz, ganz nah an den Menschen, an den Gästen dran zu sein und zu lernen. Funktioniert unser Marketingmaterial nicht? Ist die Message nicht klar? Funktioniert unser Produkt nicht? Und haben dann doch nach ein paar Tagen gemerkt, wenn wir mal unsere Freunde und Familie rausrechnen, dass wir tatsächlich ein paar Ausleihen hatten und ein paar Einwegverpackungen einsparen konnten, aber haben natürlich gewusst, okay, mit einem Restaurant ist es nicht getan. Also Rucksack gepackt mit unserem Geschirrsortiment und die Straße hoch und runter gelaufen und geschaut, können wir denn noch mehr Gastronomen davon überzeugen. Und hatten dann tatsächlich Ende des Monats 25 Gastronomiebetriebe überzeugt. Und das haben wir sogar geschafft, obwohl ich viel auf der Straße war und ich kein Vertriebler bin. Und auch ich habe es geschafft, unsere Lösung an den Mann und an die Frau zu bringen. Wegen der gerade genannten Vorteile es am Ende des Tages doch einfach ein super Produkt war. Und das war für uns dann so ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ja, es funktioniert. Ja, es gibt eine wirkliche Nachfrage nach unserem Produkt. Ja, und sind von da dann angefangen hoch zu skalieren. Haben den ersten Praktikanten in meinem WG-Zimmer am Küchentisch interviewt und sind dann im Herbst nach Berlin gegangen, haben dort mal erste Restaurants akquiriert, aber alles eben sehr, sehr, sehr stark, wirklich im Häuserkampf, Klinken putzen und Straße, Block hoch und Block runter, alles, was nach Gastronomie aussah und nicht schnell genug die Tür zugemacht hat, haben wir angesprochen. Und durften damit dann tatsächlich recht gut wachsen, haben dann auch die ersten Gemeinschaftsverpflegungen gewonnen, insbesondere das Studierendenwerk Niederbayern-Oberpfalz, also die Universitäten rund um Regensburg, Deggendorf, Passau, Landshut, die ich weiß es nicht warum, aber das volle Vertrauen in uns gesetzt haben als noch ein komplett naives und unerfahrenes Startup, 100% ihres To-Go-Essens während Corona auf uns zu setzen. Also
Wow.
ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss, den wir, glaube ich, zum Glück auch zurückzahlen konnten. Und das hat uns natürlich nochmal einen extremen Schub gegeben. Und entsprechend wir von da sehr stark wachsen durften. Jetzt die 3.500 Gastronomiepartner haben wir ja zum einen durch unseren Direktvertrieb gewonnen, aber auch durch unser sehr, sehr starkes Partnernetzwerk, welches wir über die Zeit aufgebaut haben. Zum einen, dass wir mit einem strategischen Unternehmen intensiv zusammenarbeiten, die in der Gastronomie sind und die für uns ganz, ganz viel Türen geöffnet haben. Und wir haben mittlerweile über 130 Großhändler, mit denen wir zusammenarbeiten und die wiederum mit ihrem Vertrieb unser Produkt vertreiben und wir damit unsere Vertriebsaktivität wirklich multiplizieren und skalieren konnten. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass wir heute ein ganz gutes Netzwerk zusammen haben.
Wahnsinn, das ist echt erstaunlich.
Ja, das ist eine richtig coole Wachstumsstory, die du da erzählst. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach, aber wirklich überzeugend und offensichtlich auch wirkungsvoll.
Aber das habe ich jetzt noch gar nicht so genau verstanden, was das Geschäftsmodell, also wie konkret ihr das Geld verdient.
Ja, und ich
Walter.
glaube, genau, also kann ich gerne erklären und ich finde, dass das Wort Walter wirkungsvoll ist, auch tatsächlich ganz spannend in dem Zusammenhang. Was ist unser Geschäftsmodell? Wir sind im Grunde ein Pay-per-Use-Modell, das heißt, wir verdienen tatsächlich nur bei jeder Transaktion. Also immer, wenn eine Verpackung den Besitzer wechselt, wenn eine Verpackung vom Gastronom zum User, zum Gast übergeben wird, dann wird eine kleine Transaktionsgebühr fällig. Die sammeln wir und stellen sie am Ende des Monats dem Gastronomen in Rechnung. Und hier sind wir bei dieser Transaktionsgebühr circa auf Höhe der Einwegverpackungskosten, häufig tatsächlich drunter. Gerade diese vermeintlichen Bio-Einwegverpackungen sind mittlerweile bei 40, 50, 60 Cent das Stück. Da sind wir in unserem Standard-Pricing mit 25 Cent wesentlich günstiger. Das heißt, wir sind da wirklich kosteneinsparend, wie vorher erwähnt. Und entsprechend gibt ein Gastronom auch wirklich nur dann Kosten aus und hat Gebühren, wenn er denn wirklich To-Go-Essen hat. Das heißt, wenn er 2 Wochen geschlossen hat, dann fallen auch keine Kosten an aufgrund eben dieses Pay-per-Use-Modells. Und das Schlagwort Wirkung ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ein Purpose-Driven Unternehmen. Wir haben Relevo gegründet mit der Vision, den Einwegverpackungsmüll überflüssig zu machen und einzusparen. Und wir haben ein schönes Modell gefunden, wo wir sagen können, Revenue follows Impact. Also wir haben nur Umsatz, wenn wir tatsächlich auch den Müll einsparen, wenn wir unseren Beitrag leisten. Denn mit jeder Transaktion, die wir machen, sparen wir Müll ein, sparen wir eben eine Einwegverpackung ein und mit jeder Transaktion, die wir machen, verdienen wir auch tatsächlich Geld. Das heißt, je mehr Transaktionen wir machen, umso mehr Müll sparen wir, also je größer ist unser Impact und desto mehr Umsatz machen wir, desto profitabler wird Relevo am Ende des Tages. Und damit ist eben bei unserem Modell Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit wirklich Hand in Hand. Und ich sage gerne, wir können mit grünem Gewissen wachsen, weil je höher wir das Ganze skalieren, wie gesagt, umso größer der Impact und umso größer der Revenue.
Und habt ihr ausgerechnet, wie viel ihr an Plastikverpackung sparen müsst, um auch die Produktionskosten eurer Verpackung wieder reinzuholen, sozusagen?
Ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Also zum einen, wir sind im Geschäft, um Müll zu sparen und das tut eine Mehrwegverpackung ab der zweiten Nutzung, weil sie eben zweimal genutzt wird, während eine Einwegverpackung nur einmal genutzt wird und dann in den Müll wandert. Gleichzeitig haben wir aber natürlich, und du sprichst es an, haben wir bei einer Mehrwegverpackung höhere Produktionsemissionen, sowohl ressourcenseitig als auch eben CO2-Äquivalente bei einer Mehrwegverpackung im Vergleich zu einer Einwegverpackung. Und es ist leider nicht ganz klar zu sagen, wie viele wie viele Drehungen, wie viele Nutzungen eine Mehrwegverpackung haben muss, um wirklich klimafreundlicher als eine Einwegverpackung zu sein. Das liegt daran, dass wir natürlich du musst den Energiezusammensetzung, die Materialzusammensetzung, den Logistikweg berechnen. Das lässt sich aber alles berechnen. Das ist nicht das Thema. Allerdings ist dann die Frage, welche Einwegverpackung spare ich denn de facto ein? Ist die aus Styropor? Ist die aus Aluminium? Ist die aus Bagasse, aus sonst was? Welche Größe hat diese Verpackung? Sprechen wir über einen 200, 300, 400 Milliliter Becher? Und wie wird diese Mehrwegverpackung am Ende des Tages dann gespült? In der großen industriellen Spülmaschine, unter fließendem Wasser, einfach mal kurz drunter gehalten. Also sprich, wir haben hier viele variable Komponenten drin. Wenn wir uns eine Metastudie im Grunde anschauen über verschiedene Studien, die das versucht haben zu berechnen, kommen wir so auf 10 bis 50 Nutzungen, die eine Mehrwegverpackung haben muss, um oder klimafreundlicher zu sein als eine Einwegverpackung im Sinne von CO2-Äquivalente. Und durch unser digitales System, dadurch, dass wir genau wissen, wo sich unsere Schalen befinden und wie häufig sie genutzt werden, wissen wir, dass wir eine Rückgabequote von über 99% haben. Das heißt, von den Schalen, die wirklich ausgeliehen werden, kommen über 99% auch wieder zurück. Und das wissen wir eben ganz konkret datenbasiert und kalkuliert. Und diese 99 Nutzungen, 99% schlagen sich um in circa 100 Nutzungen, die tatsächlich anfallen. Bei einem Pfandsystem wissen wir, dass es circa bei 80% Rückgabequote nur ist. Entsprechend sind wir da nur bei Nutzungsraten von circa 5. Und damit sind wir eben nicht auf dieser Klimaneutralität bei einem Pfandsystem, was 10 bis 50 Umdrehungen braucht, im Vergleich zu unserem digitalen System, wo wir eben bei 100 und mehr sind, entsprechend, ob wir bei 99 oder bei 99,5% Rückgabequote sind. Bisschen mathematisch geworden, aber ganz, ganz wichtig, dass am
Ja.
Ende des Tages eben das System
Ja.
das Entscheidende ist für ein Mehrwegsystem und gar nicht, ist da die Verpackung jetzt aus Glas, aus Kunststoff oder aus Porzellan, sondern die Frage ist eben, wie schafft das System eine hohe Rückgabequote sicherzustellen, dass die Verpackung eben wirklich auch häufig und maximal häufig gedreht und genutzt wird.
Das klingt sehr schlüssig. Wie oft lässt sich denn so eine Verpackung nutzen überhaupt, bis die ihren Geist aufgibt, aufs gut Deutsch gesagt?
Also müssen wir unterscheiden dann, welche Materialien wir nehmen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, um die 1000 Nutzungen ist garantiert an sich. Und das Schöne ist beispielsweise bei unseren SAN-Produkten, also aus dem Kunststoff, die sind zu 100% recycelbar, leider nicht mehr zu Mehrwegbehältnissen für Lebensmittel. Das sind EU-Richtlinien, dass wir hier dann nicht mehr lebensmittelecht agieren können. Bei unserem Glassortiment allerdings, das kann im Grunde unendlich oft zu 100% recycelt werden. Ich meine, Glas ist am Ende des Tages ein natürlicher Rohstoff oder basierend darauf. Und das kann entsprechend auch unendlich oft wieder neu recycelt werden und auch wieder neu zu lebensmittelechten Mehrwegbehältnissen recycelt werden.
Und der Gastronom muss dafür, dass er das nutzt, von euch irgendeine Art Abschlag zahlen oder geht das ausschließlich über die Transaktionsgebühr?
Wir haben eine Einstandsgebühr sozusagen, die hängt davon ab, wie viele Geschirrteile ich als Gastronom denn benötige. Das kleinste Paket ist bei 25 Geschirrteilen, wo man einmalig 99 Euro zahlt. Dafür bekomme ich allerdings dann auch eben neben dem Geschirr, welches ich geliefert bekomme, auch Marketingmaterialien und die ersten 2 bis 3 Monate, in denen ich keine weiteren Kosten habe, also diese Pay-per-Use-Gebühr, wir nicht in Rechnung stellen. Und mit diesem kleinsten Paket, mit diesen 25 Geschirrteilen, das klingt jetzt erst einmal nicht so viel, aber kann man bereits circa 150 Einwegverpackungen einsparen. Also dadurch, dass diese Verpackungen ja immer wieder zurückkommen und wieder benutzt werden können, haben sie, und diese 150 Einsparungen sind im ersten Zeitraum nur. Natürlich, je länger man mit uns zusammenarbeitet, umso mehr
Genau.
multipliziert sich das selbstverständlich.
Genau. Und als ehemaliger IT-Security-Spezialist, sag ich mal, interessiert mich, was passiert mit meinen Daten? Ihr habt dann ja wirklich einen tollen Überblick über meine Essensgewohnheiten.
Was wir denn theoretisch wissen würden, ist, in welchem Restaurant du denn wann essen gehst, ob du dort jetzt einen kleinen großen Cappuccino oder das Vegetarische oder doch das Schnitzel nimmst, das wissen wir nicht, da wir eben den tatsächlichen Bestellwert nicht kennen. Wir kennen ja nur die Verpackung, aber nicht, was in der Verpackung ist. Das zum einen und zum anderen haben wir, also wir verkaufen die Daten nicht, wir bereiten sie nicht für Drittservices auf. Die Daten werden rein intern für unsere Prozessoptimierung genutzt, sprich, um zu schauen, dass jede Gastronomie entsprechend die richtige Anzahl an Mehrweggeschirr auch vor Ort hat. Dafür werden unsere Daten oder die personenbezogenen Daten anonymisiert und dann entsprechend geschaut, wie viele Ausleihen von welcher Geschirrsorte sind denn in einem Restaurant, um damit am Ende des Tages ein Idealinventar pro Restaurant zu ermitteln, zu berechnen. Und wenn dann ein gewisser hinterlegter Meldewert unterschritten wird, dann liefern wir auch aktiv dem Restaurant das entsprechende Geschirr wieder nach, damit der Gastronom am Ende des Tages ein rundum sorglos Paket rund um Verpackungen hat und sich eben außer einem einmaligen Vertragsabschluss mit Relevo sich nie wieder um Mehrwegverpackung kümmern muss.
Ja, also die Daten werden für nichts anderes verwendet als eure interne Optimierung. Ihr verkauft sie nicht, ihr gebt sie auch nicht an die Gastronomen weiter und so. Und die Server, auf denen die Daten liegen, die sind in Deutschland oder wo
Die
Auf welchen
Server
Servern liegen
sind
eure Daten?
in Europa, teilweise in Deutschland, teilweise in Irland. Aber wir sind hier selbstverständlich komplett konform mit allen Datenschutzrichtlinien, DSGVO etc. Und wir haben das Thema, kommt immer wieder auf, gerade wenn wir beispielsweise mit Gemeinschaftsverpflegung sprechen und mit großen Konzernen und dort die Gemeinschaftsverpflegung in Konzernen. Und da arbeiten wir mit Automobilherstellern zusammen, mit Tech-Firmen und Steuerberatern. Also ich glaube, so das ganze Spektrum, wo das Thema Datenschutz und Datensicherheit begründetermaßen einen hohen Stellenwert hat. Das Gute in dem Sinne ist, dass wir eben auf keinerlei Unternehmensdaten zugreifen, sondern ein Vertragsverhältnis von Relevo mit dem User haben, mit dem Gast, aber er wiederum oder sie sich auch mit ihrer privaten E-Mail-Adresse oder mit der geschäftlichen E-Mail-Adresse, wie denn gewollt ist, anmelden kann, aber wir eben keinerlei Zugriff auf SAP-Daten oder sonstige Unternehmensdaten haben. Auch überhaupt nicht wollen, weil wir wollen den Einwegmüll einsparen und dafür brauchen wir einfach ein Nutzerprofil, um eben dann die Zuweisungen der Verpackungen zu machen. Aber wir sind, wie gesagt, bei sowohl sehr oder bei sehr, sehr, sehr datenschutzorientierten Firmen integriert und sind da durch die verschiedenen Prüfungen inklusive Betriebsrat und Co. durchgelaufen und bestanden.
Ich wollte jetzt noch mal fragen, das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Wo kommt die Idee eigentlich her? Das ist ja doch was, was so eine dieser Ideen, also mich stört das auch immer, dass man so viel Müll da hat, aber mir wird es absurderweise gar nicht einfallen, da jetzt was gegen zu tun. Was war denn da bei euch der ausschlaggebende Grund und wie kam es dazu? Und wer ist eigentlich ihr?
Wer sind wir? Genau. Ich würde einmal kurz bei mir anfangen tatsächlich und dann auf meine Mitgründer verweisen. Ich selbst war Unternehmensberater für Innovationsmanagement und habe in dem Zuge auch, glaube ich, sehr ordentlich viel to go genossen und entsprechend war ich Teil des Problems und hatte es schon immer zwar irgendwo ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit, dann aber insbesondere durch eine Reise in Südostasien ein paar Szenen erlebt, wo mir die Ressourcenineffizienz und die Müllproduktion von uns Menschen ganz, ganz, ganz lebhaft und visuell vor Augen geführt wurde. Sei es in Indien, in einem kleinen Café, in dem der Tisch abgeräumt wurde und die ganzen Einwegteller und Einwegbecher einfach 3 Schritte vor dem Café auf die Straße geworfen wurden. Und damit war das Problem aus der Welt geschafft. Oder beim Tauchen in Indonesien, total begeistert von der Unterwasserwelt, auf einmal eine Plastiktüte herschwimmen sehen und die ganzen Fische, die hinterher schwimmen und dran knabbern. Und Bilder, die ich, denke ich, nie wieder aus meinem Kopf leider rausbekomme, die aber zum Glück dazu geführt haben, dass mir eben das Problem nochmal ganz anders vor Augen geführt wurden. Ich habe Jahre in München gewohnt und natürlich haben wir dort die überfüllten Mülleimer, aber am nächsten Morgen sind die auch wieder alle weg, weil wir eine funktionierende Abfallwirtschaft haben und eine funktionierende Infrastruktur haben. Und das haben wir eben in manch anderen Ländern leider noch nicht. Und entsprechend wurden dort mir einfach diese Probleme nochmal viel deutlicher und viel drastischer vor Augen geführt. Zurück von dieser Reise in Deutschland war mir klar, ich möchte nicht mehr einfach nur Innovationsberater sein und mein To-Go bestellen, sondern ich möchte dieses Problem anpacken und hier Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und habe in dem Zeitraum dann mich umgeschaut, wo die berufliche Reise als nächstes hingehen soll und kann, wissend, dass es irgendwas mit Nachhaltigkeit, irgendwas mit im Idealfall Mülleinsparung und Ressourceneffizienz zu tun hat. Und bin in dem Zuge dann auf meine Mitgründer gestoßen, Gregor und Aaron. Gregor, der selber ein Power-User von To-Go und Delivery war und das Problem auch sehr gut kannte. Und dann im Grunde abgeleitet von den ganzen E-Scootern, den ganzen Leih-E-Scootern, die 2019 auf den deutschen Markt kamen und die Innenstädte geschwemmt haben, sich von deren Geschäftsmodell und deren Ansätzen inspiriert lassen hat. Einen Scooter, den ich überall Ausland und überall zurückgeben kann, per QR-Code einscannen und mieten kann und entsprechend eben daraus die Ableitung gemacht hat, warum machen wir das nicht eigentlich auch mit unseren Mehrwegverpackungen so? Weil Pfand scheint ja leider noch nicht das Thema gelöst zu haben. Auch wenn wir Pfand seit den 70ern haben, steigt leider, also seit den 1970ern, als Technologie in Anführungszeichen haben, steigt das Problem bei Essen to go und die Einwegmüllkrise leider weiter an. Und hat dann
Ja.
im Zuge dieser Konzeptentwicklung nach Mitgründern gesucht und ist da über ein Netzwerk dann oder über eine Bekannte auf mich gestoßen. Und da ich auf der Suche war und Aaron, der Dritte im Bunde, der Marketing und Vertrieb für ein Elektromobilitäts-Startup gemacht hat und dort auch das Thema Nachhaltigkeit und Regulatorik eben im Elektromarkt sehr stark kennengelernt hat, aber selber mal an die Startup-Front wollte und selber unternehmerisch tätig worden. Und so haben wir uns also rund um die Idee kennengelernt. Wir sind also nicht alte Sandkastenfreunde und kennen uns seit eh und je, sondern haben uns über die Idee kennengelernt. Dann ganz, ganz intensiv daran gearbeitet, dass wir uns so gut kennenlernen wie alte Sandkastenfreunde und dass wir verstehen und was sind denn unsere Visionen, unser Leadership-Verständnis, unsere Ambitionen rund um das Unternehmen, wie möchten wir das aufbauen, was ist unser Ziel? Und dann eben nach dieser Kennenlernphase gesagt, ja, das machen wir und dann eben im Februar das Unternehmen gegründet.
Sehr schön, vielen, vielen Dank. Das ist eine tolle Geschichte. Und auch wenn man immer denkt, dass gute Mitgründerinnen und Mitgründer vom Himmel fallen und man sie schon ewig sucht und man sie nicht ewig sucht, beweist ihr, dass es eben auch anders geht. Das ist ganz schön. Und ihr habt auch geschafft, jetzt schon eine sehr große Organisation zu werden. Also ich habe gesehen auf LinkedIn, mein kleines Spy-Portal, da seid ihr 32 Beschäftigte, das ist ja immer so plus minus, aber es sind doch dann deutlich mehr als drei geworden. Wie habt ihr euch denn da entwickelt? Kannst du uns da auch mal mitnehmen, wie die Skalierungsreise begann und auch vielleicht in dem Zuge eure Finanzierungsreise?
Sehr gerne. Die hängen definitiv auch zusammen, weil um neue Mitarbeitende einzustellen, brauchst du das notwendige Kapital. Wir sind mittlerweile tatsächlich 45 Leute. Das heißt, hat gar nicht mal jeder wohl in LinkedIn hinterlegt. Gut, dass du es ansprichst. Nee, Spaß beiseite. Genau, also zu dritt gestartet, dann eben nach ersten Markttraktionen erste Praktikanten gesucht, die beziehungsweise sogar gefunden wurden von ersten Praktikanten, die aktiv auf uns zukamen und sagten, hey, ich habe euch hier irgendwie in diesem einen Restaurant gesehen und finde ich cool und finde ich spannend. Und ja, dann sukzessive immer mehr Juniore-Kräfte am Anfang gesucht und gefunden. Am Anfang auch das Ganze noch eigenfinanziert aus unseren eigenen drei Ersparnissen. Dadurch, dass wir alle drei jetzt nicht gerade irgendwie frisch aus dem Studium kamen, sondern schon diverse Berufserfahrungen hatten, konnten wir uns eben schon ein kleines Startkapital auf die Seite legen und haben dann im Dezember 2020 erste Business Angels dazu genommen. Also ich sage immer gerne vermögende Privatpersonen, die statt in Aktien in Startups ihr Geld investieren und entsprechend uns ein kleines Anschubfinanzierung gegeben haben. Dadurch konnten wir dann stärker auch wirklich Vollzeitmitarbeitende anstellen im Vertrieb, im Marketing. Oder auch dann in Richtung Produktentwicklung und haben dann im Sommer 2021 das Glück gehabt, mit einem strategischen Investor gemeinsam weiter wachsen zu können. Die Duni-Gruppe, ein schwedisches Unternehmen, die ein absolut bekannter Player im Gastronomiemarkt sind, unter anderem so der Marktführer in Servietten sind und entsprechend uns mit ganz viel Gastro-Expertise und Netzwerk zur Seite standen. Und mit denen wir dann eben auch stärker nochmal wachsen konnten. Und ja, so sind dann sukzessive in Berlin Teams dazugekommen, in Hamburg Teams, die wir aufgebaut haben. Damals noch einen sehr starken städteorientierten Ansatz, dass wir also gesagt haben, ein Markt für uns ist nicht Deutschland etwa, sondern sind die einzelnen Metropolen und
Ja.
entsprechend sehr stadtorientiertes Wachstum, welches wir angestrebt haben, von dem wir uns dann sukzessive verabschiedet haben, indem wir immer stärker mit Partnern, eben mit Großhändlern zusammengearbeitet haben und dadurch ein deutschlandweites Vertriebsnetzwerk auf einmal hatten und damit dann unsere Mannschaft auch im Grunde nach München zurückgezogen und in München zentriert haben. Wir haben zwar Einzelne, die remote sitzen, aber als Unternehmenssitz und Büro wir mittlerweile nur noch München haben und von dort eben jetzt alle steuern können. Und ja, so ist über die Zeit diverse Mitarbeiter und Bereiche hinzugekommen und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schneller personell gewachsen, als die Prozesse es wiedergegeben haben oder es ermöglicht haben. Und die ein oder anderen Optimierungen, die dann irgendwo zu spät erst passieren mussten, aber das ist dann der Fluch des Erfolges. Aber haben auch mittlerweile, also wir waren schon bei 53 Mitarbeitenden, wenn wir alle Praktikanten und Werkstudenten und Teilzeitkräfte mitzählen, haben uns da also auch nochmal fokussiert und jetzt weniger auf viele variable Kräfte, mehr auf ein konzentriertes Kernteam gesetzt, deswegen auch die Reduktion eben in der Kopfzahl und ja, aber durften sehr stark wachsen und haben aber noch ganz, ganz viel Müll einzusparen, haben jetzt
Ja.
circa 2,2 Millionen Einwegverpackungen eingespart, aber wie gesagt, 1 Million werden täglich in Deutschland verschwendet, also da müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Da
Und das
ist noch
ist
Skalierungsmöglichkeit.
ja, das wollte ich jetzt aber auch gerade fragen nach den Zielen. Also ihr habt dann, wir sprachen am Anfang über Europa und dann alle Metropolen Europas. Ist
Genau,
das?
absolut. Also es ist ein oder wie meine kleiner Exkurs in meine Urlaubsreisen gezeigt hat, auch ein globales
Ja,
Problem. Und
klar, ja.
Deutschland allein ist ein riesen, riesen Markt und da gibt es ganz, ganz, ganz viel für uns noch zu tun. Dann eben die Nachbarländer, super spannend, Niederlande, Frankreich, die jetzt mit Gesetzen kommen und entsprechend auch aus der regulatorischen Sicht ganz attraktiv werden. UK, super spannender Markt, da ist Mehrweg noch kaum bekannt und da kriege ich sogar vor Ort im Café meinen Kaffee in einem Einwegbecher häufig ausgegeben. Und Europa ist spannend und ist groß. Man kann sich vorstellen, die USA ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level, was den Einwegmüll angeht
Ja.
und die Müllproduktion angeht. Aber auch
Ja.
Südostasien, ein gigantischer Markt. Also ich glaube, den unternehmerischen Visionen ist hier kaum Grenzen gesetzt. Aber das ist auch genau, glaube ich, die Herausforderung, sich zu fokussieren und sich nicht zu verlieren. Und erstmal zu sagen, erstmal bei sich vor der Haustüre kehren und da genügend Traction aufbauen, um dann die nächsten Themen anzugehen.
Ja.
Habt ihr Konkurrenz, weil dieses Geschäftsmodell, das lässt sich ja relativ einfach imitieren. Wie sieht es da aus?
Also der eine ganz große Konkurrent von uns ist Einwegverpackung und die Bequemlichkeit von Menschen. Das ist
Fair.
definitiv der größte Wettbewerb, gegen den wir tagtäglich und in jeder Essensbestellung aufs Neue kämpfen und eben den Gast überzeugen müssen, heute nimmst du bitte Mehrweg und nicht Einweg. Daneben diesen großen Konkurrenten haben wir ein paar Mitbewerber, die in unserer Vision das ähnliche Ziel verfolgen, den Einwegmüll einzusparen. Es gibt sowohl Pfandsysteme, die also wirklich ich lege 1 Euro für meinen Kaffeebecher zum Beispiel hin und kriege diesen Euro wieder, wenn ich den Kaffeebecher zurückerhalte. Und genauso gibt es aber auch digital noch Anbieter, die auf ein ähnliches Produkt setzen wie wir. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Deutschland der Mehrwegmarkt schlechthin ist und die deutschen Anbieter, es gibt neben uns noch zwei weitere große in Deutschland, und wir drei global gesehen wirklich den Mehrwegmarkt eigentlich dominieren. Es gibt dann noch so ein, zwei in Nachbarländern, die aber kleiner sind als wir drei jeweils. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir hier aus Deutschland heraus wirklich das Potenzial haben, die nächsten Unicorns, wenn man denn das anstreben
Ja.
möchte, auch zu erreichen, weil, wie gesagt, globales Problem. Und die deutschen Player sind da ganz, ganz vorne in der Pole Position derzeit.
Macht ihr auch, wenn man online, also kann man euch auch, wenn man online bestellt, schon bestellen?
Jawohl, kann man. Wir arbeiten sowohl mit Lieferando als auch Uber Eats als auch Volt zusammen, also mit allen drei großen Lieferplattformen. Und hier kann ich dann meine Mehrwegverpackung einfach auswählen, genauso wie ich es eben sonst in einem Einweg bekommen würde. Muss dafür noch dann meine Relevo User-ID hinterlegen, weil der Gastronom muss dann entsprechend wissen, an wen gebe ich denn jetzt diese Verpackungen, damit die nicht verloren gehen. Aber genau, der Delivery-Markt ist natürlich gigantisch groß und
Ja.
insbesondere auch durch Corona nochmal extremst gewachsen. Deswegen ist das auch für uns ein spannendes Entwicklung.
Sehr cool.
Propos wachsen. Welche Wachstumsschmerzen hattet ihr denn auf dem Weg? Du hast es kurz angesprochen. Und wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir sind, er hat es vorher angesprochen, in einer Zeit gestartet, in der dann Corona kam und es sehr, sehr, sehr schwer war, ein neues Unternehmen aufzubauen, neben natürlich allen anderen Herausforderungen und Problemen, die es mit sich gebracht hat. Das, glaube ich, ganz gut überstanden und hatten dann vergangenes Jahr, sind wir total in die Startup-Finanzierungskrise reingeschlittert. Diejenigen, die sich mit der Szene ein bisschen auskennen bzw. folgen, haben es mitbekommen. Man hat ja auch von VC Winter gesprochen. Und wir hatten Investorenzusagen in mehreren Millionen Euro Höhe. Und dann von heute auf morgen wurden wir auf Neudeutsch geghostet. Also keine Antwort mehr auf E-Mail, auf Telefonanrufe und einfach ignoriert. Und entsprechend unserer Historie und dem Selbstvertrauen, welches wir aufgebaut haben, dass es immer weitergeht und läuft und wir immer stärker wachsen und dann diese verbalen Zusagen zu neuen Investitionen auch hatten, haben wir unser Team weiter ausgebaut für das kommende Wachstum und mussten dann leider sehr schmerzlich feststellen, dass die Finanzierung so nicht zustande kommt. Hatten aufgrund unserer sehr guten Bestandsinvestoren zum Glück die Möglichkeit, Relevo weiterzuführen und durch Zwischenfinanzierungen auch über diese sehr, sehr schwierige Zeit hindurch zu geleiten, aber mussten uns eben von dem Neuwachs oder dem Wachstumspersonal, welches wir für die Finanzierung eingestellt oder aufgrund der erhofften Finanzierung eingestellt haben, uns eben auch wieder kurzfristig trennen. Und das ist etwas, was uns extremst schwer gefallen ist, emotional sehr nahe ging, und uns sicherlich auch eine gewisse Startup-Realität vor Augen geführt hat, dass es eben nicht alles grün und happy life ist, sondern eben auch ganz klar seine Tiefen gibt und wo wir wiederum auch unsere Lehren rausgezogen haben, bei derartigen Themen konservativer zu sein und wirklich nur für das aktiv zu planen, was auch ganz konkret auf dem Tisch liegt und eben nicht in der Hoffnung, dass denn eine Marktveränderung oder eine Unternehmensveränderung kommt.
Ja, das ist schon eine ganz gute Überleitung, Walter, oder? Zu unserer finalen Frage.
Eine Frage habe ich noch. Welchen Managementstil habt ihr? Also Startups stehen ja immer so Sneaker und Fußball, Dinge oder irgendwie bunte Sessel und so weiter. Also wie ist das bei euch? Ich meine, ihr müsst ja mit 45 Leuten anders mit Konflikten umgehen. Ihr braucht eine Arbeitsteilung, ihr braucht Regeln, ihr braucht Prozesse, all das, was man mit drei Leuten noch nicht benötigt. Wie managt ihr das? Wie führt ihr?
Ja, also den Kicker haben wir tatsächlich nicht. Dafür haben wir eine Mini-Tischtennisplatte. Also irgendwo ein
Sehr
bisschen
gut.
Startup-Klischee muss sein.
Ja.
Und was wir machen, wir führen sehr stark nach dem Verständnis, ich nenne es die drei Vs: Vision, Verantwortung, Verhalten. Sprich, es muss jedem im Unternehmen glasklar sein, was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Nur wenn wir alle gemeinsam das Ziel auch kennen, dann können wir entsprechend danach arbeiten. Ein Level weiter drunter, unter der Vision, haben wir dann die Verantwortung. Da muss jeder für sich und jedes Team für seinen Bereich ganz klar verstehen und sich intensiv absprechen, was ist mein Verantwortungsbereich, was sind meine Aufgaben, wofür muss ich gerade stehen und diese Themen vorantreiben. Da brauchen wir also eine ganz, ganz intensive Kommunikation auf diesem Ziel- und Verantwortungslevel. Und dann wiederum eine Ebene weiter drunter auf dem Verhaltensebene. Dort geben wir maximale Freiheitsgrade. Es soll heißen, wie du deine Ziele erreichst, deine Verantwortung umsetzt, wo du arbeitest, wann du arbeitest, ob du sag ich mal, aus Mallorca eine Woche arbeitest oder aus Münchner Büro arbeitest, ob du Mittwoch um 15 Uhr einen Friseurtermin hast oder am Donnerstag vielleicht irgendwie schlecht aus dem Bett kommst und deswegen sagst, hey, heute mache ich nur das Notwendige und setze mich dafür nächsten Montag wieder länger hin. Da geben wir sehr, sehr, sehr große Freiheitsgrade. Und das funktioniert aber wiederum eben entsprechend nur, wenn die Verantwortung, die Ziele klar abgesteckt sind und jeder genau weiß, was das große Ziel ist, die Vision ist. Und danach versuchen wir und schaffen es aktuell auch sehr erfolgreich, das Team eben durch eine klare Rahmenkonditionen gebend, sehr viel Freiheiten im individuellen Operativen zu geben. Und das ist auch, denke ich, das, warum wir alle denn Mitarbeitende ins Boot holen, weil sie eine Expertise mitbringen und weil sie ein gewisses Skillset mitbringen. Und da sind wir eben überzeugt, dann muss man sie auch frei laufen lassen, weil sie selbst am besten wissen, wie es funktioniert und ein Micromanagement dem entgegenwirken würde.
Wenn ich bei euch neu anfange, kann ich Chef werden irgendwie? Also kann ich irgendwie eine hierarchische Position einnehmen und anderen sagen, was sie machen sollen?
Das ist möglich, ja. Also ich glaube, Gründer werden wäre schwierig in der aktuellen Phase, in der wir mittlerweile sind. Aber also wir arbeiten nach hierarchischen Strukturen, das per se schon. Wir haben von Head of über Team Lead und dann Mitarbeiterlevel verschiedene hierarchische Strukturen, um eben dann auch die Verantwortungen einzufordern. Sind aber, denke ich, und muss ich gar nicht, glaube ich, viel sagen, als Startup sehr kollegial und das ist das typische Startup von den Atmosphäre und Stimmung untereinander. Und bei uns sieht man mehr Typ Sneaker als Typ Anzugsschuh und entsprechend.
Ja.
Aber es gibt die Aufstiegsmöglichkeiten, auch cross-funktional Wechselmöglichkeiten.
Ja.
Ja.
Und wenn es einen Konflikt gibt zwischen Vertrieb und Logistik, ja, wie geht ihr mit Konflikten um?
Wir durch die gemeinsame Zieldefinition versuchen wir zum einen schon mal viel der Konflikt oder dieser typischen abteilungsübergreifenden Konflikte vorwegzunehmen, indem wir auch beispielsweise Quartalsziele aufsetzen, in denen sich verschiedene Abteilungen, die potenziell wettbewerb- oder konkurrierend sind, gemeinsam Ziele setzen müssen, um beispielsweise Prozesse zu optimieren. Um hier einfach,
Macht ihr das nach dem OKR-Modell?
wir haben unser Learning ist, dass also wir haben gestartet mit OKR, haben mittlerweile uns ein bisschen distanziert und gesagt, ja, wir haben zwar unsere Objectives, aber wie diese Objectives gemanagt werden, ob da drunter Key Results und Action Packages, also sprich, die wirklich die OKR-Methodologie ist, das überlassen wir am Ende des Tages auch wieder den Teams frei in ihrer Entscheidung, ob sie dann sagen, ich möchte gerne nach OKR oder nach einer anderen Management-Methode meine Ziele verfolgen und messen und erreichen. Wir haben gute Erfahrungen mit OKRs gemacht, sicherlich auch Grenzen von OKRs kennengelernt. Und geben auch hier, wie gesagt, am Ende des Tages ist entscheidend, dass die Verantwortung, die Ziele klar sind und wie ich die erreiche, ist dann den Teams und den Mitarbeitenden selber überlassen.
Weiter jetzt aber. Also, stellst du die Frage? Ja.
Also, genau, ich stelle die Frage. Wir haben am Schluss immer unseres Podcasts die Steve Jobs-Frage, Matthias. Das heißt, welche drei Dinge möchtest du unseren ZuhörerInnen mitgeben, die aus deiner Erfahrung heraus vor dem Hintergrund deiner Biografie eine große Rolle spielen? Welche drei Dinge sind relevant aus deiner Sicht, die du gerne weitergeben möchtest an unsere ZuhörerInnen?
Sehr gerne. Ein für mich ganz wesentliches Erfahrung beziehungsweise ein Mantra ist am Ende des Tages, wenn es die Stelle nicht gibt, die ich möchte, dann bastel sie dir selber. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich als Gründer ganz klar tagtäglich mittlerweile lebe. Und es ist täglich ein neuer Job, in Anführungszeichen, den ich machen muss. Aber auch schon zu Zeiten der Unternehmensberatung, wo ich gemerkt habe, nicht so ganz hundertprozentig mit dem aktuellen Stellenprofil bin ich nicht zufrieden, habe ich immer wieder es geschafft, dann doch durch Gespräche und Überlegungen mein Profil irgendwo zu verändern. Und am Ende des Tages bist du doch deines Glücks eigener Schmied und entsprechend auf Leute zugehen, mit denen sprechen und dann versuchen, die Stelle so zu kreieren, wie sie für dich passt. Und am Ende des Tages sind es alles Menschen und man kann immer verändern und anpassen und tun. Ich glaube, ein zweites Thema ist ganz klar das Umfeld zu kennen, in dem man agiert. Und das haben wir bei Relevo auch, glaube ich, sehr stark kennengelernt. Und ich spreche jetzt gar nicht mal auf hier Know Your Audience und diese klassischen Themen, sondern eher nur weil wir als Unternehmen ein purpose-driven Unternehmen sind, heißt das nicht, dass der Rest der Welt so agiert. Solange wir in einem money-driven Umfeld sind, in einem Wirtschaftssystem sind, welches doch eben sehr kapitalistisch agieren sind, kannst du zwar sehr noble Ziele verfolgen, du musst aber am Ende des Tages auch deine KPIs erreichen. Du musst auch deine Erfolge vorweisen, die eben für dein Umfeld entsprechend relevant und wichtig sind. Und da darfst du dich eben, glaube ich, nicht täuschen, dass du, ja, aber wir haben ja 2 Millionen Einwegverpackungen eingespart. Das muss doch auch für irgendwas gut sein. Das ist am Ende zwar ein i-Tüpfelchen, aber du musst dein Umfeld kennen, in dem du agierst und entsprechend dort auch deine Erfolge vorweisen. Und ich glaube, das ist auch im Grunde dann das Schlagwort für das dritte Learning. Und zwar feier deine Erfolge. Es gibt insbesondere in der Startup-Welt so viele Tiefs und so viele Herausforderungen und so viele emotionale Achterbahnfahrten, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch sich immer wieder zurück und rauszunehmen und seine Erfolge zu feiern und stolz auf das zu schauen, was man denn geschafft hat, auch wenn es immer weitergehen soll und immer noch mehr Müll auf den Straßen gibt in unserem Falle und wir noch viel mehr Einwegmüll einsparen können. Aber nichtsdestotrotz auch mal zu sagen, wir haben den Kunden gewonnen oder wir haben den Meilenstein erreicht und jetzt wird mal
Super,
Party.
ja, finde ich auch. Total.
Cool. Das sind drei tolle Punkte. Gestalte dir deinen Job oder gestalte dir deine Arbeit. Hab einen Blick für die Realität deines Umfeldes und feier deine Erfolge.
Ja, vielen Dank,
Drei
Matthias.
sehr schöne Punkte, Matthias.
Schön zusammengefasst.
Also ich fand es eine tolle Folge. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, ihr da draußen, die ihr zuhört, fandet das auch. Und nehmt nächstes Mal vielleicht auch lieber das Mehrweggeschirr mit. Und in diesem Sinne einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, Abend, was immer es ist. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu unserem Podcast New Social Economy und bis bald. Tschüss.
Tschüss alle zusammen.
Servus, tschüss.